Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Heute werden wir herausfinden, ob und wie Meditieren das Gehirn verändert. Steckt mehr dahinter als religiöse Praxis? Außerdem möchte ich einem Mythos auf den Grund gehen, nämlich der Frage, ob Stress dazu führen kann, dass wir einige Kilo zunehmen.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Meditation, das klingt für viele Menschen noch immer sehr nach religiöser Praxis, nach Esoterik oder einfach nur nach sich langweilen und noch gestresster werden. Letzteres zumindest ist der Grund dafür, warum ich es bis heute nur zweimal und sehr erfolglos probiert habe. Denn still rumsitzen und meinen Gedanken nachgehen, das liegt mir nicht besonders. Schade für mich, denn Meditieren wirkt messbar positiv auf unseren Körper. Genauer gesagt auf unser Gehirn, unsere Gedanken und unsere Gesundheit. Das bestätigt die Hirnforschung. Dort wird Meditation vor allem als mentales Training verstanden, das beispielsweise dabei helfen soll, unsere Selbstwahrnehmung zu verbessern und unsere Emotionen in Schach zu halten. Meditieren, das sagen Forschende, könnte helfen, Schmerzen, Ängste und Depressionen zu lindern. In einer Reihe von Studien konnten Wissenschaftlerinnen der Harvard Medical School außerdem zeigen, dass bereits nach 8 Wochen Training à 45 Minuten das Gehirn messbar verändert wird. Demnach verdichtete sich die graue Substanz im Hippocampus. Das ist sozusagen der Arbeitsspeicher unseres Gehirns. Diese graue Substanz ist unter anderem an der kognitiven und emotionalen Verarbeitung beteiligt und wird beispielsweise mit Mitgefühl assoziiert. Die Frage, da sind sich Wissenschaftlerinnen einig, ist deshalb längst nicht mehr, ob Meditation einen Effekt hat, sondern wie groß der ist und wie lange es dauert, bis er sich einstellt. Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, spreche ich heute mit der Psychologin und Achtsamkeitsexpertin Siri Frerichs. Frau Frerichs, was geschieht denn in meinem Körper, wenn ich meditiere?
Also es gibt natürlich Studien zu dem Thema, die eben genau sich verschiedene Körpermarker anschauen. Also das kann dann sein, dass da Cortisol gemessen wird, das ist ein Stresshormon. Es gibt auch Studien zum Blutdruck oder zur Herzratenvariabilität und natürlich auch so bildgebende Verfahren zum Gehirn. Auch zu Zellalterung gibt's was, aber die Forschungsergebnisse, die sind da auch sehr vielfältig. Also es ist nicht immer ganz eindeutig. Und Meditation ist ja auch nicht gleich Meditation. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Meditationsformen und die können sich auch unterschiedlich auf den Körper auswirken. Aber interessant ist ja eigentlich nicht, was passiert bei allen Körpern im Schnitt, sondern was passiert eben genau bei meinem Körper. Und da gibt's zum Beispiel den Bodyscan, das ist eine Achtsamkeitsmeditation, wo ich den Fokus genau auf meinen Körper richte und beobachte, was passiert da eigentlich gerade. Spüre ich da Verspannungen oder Unruhe oder spüre ich da Ruhe, Stille, inneren Frieden? Das heißt, das ist eigentlich genau auch eine Meditationspraxis, zu spüren, was im Körper vor sich geht.
Welche Veränderungen finden denn im Gehirn von Meditierenden statt, also kurz- und auch langfristig?
Also kurzfristig können zum Beispiel so die Gehirnwellen sich verändern. Das heißt, die elektrische Aktivität im Gehirn, die variiert da. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Erfahrung ab und von der Meditationstiefe, die ich da erlange. Und langfristig wurden auch schon Veränderungen, also entweder in Strukturen, die größer oder kleiner werden, oder auch Verbindungen zwischen verschiedenen Hirnarealen. Das heißt, da findet dann mehr Informationsaustausch statt. Sowas wurde auch schon beobachtet. Aber auch da finde ich wieder als Psychologin natürlich besonders interessant, woran merke ich das denn im Alltag? Weil mein Gehirn, zu dem habe ich ja wenig Bezug so als Organ, das spüre ich nicht, sondern ich merke es dann vielleicht daran, dass ich meine Aufmerksamkeit besser steuern kann oder dass ich meine Emotionen gut regulieren kann. Und das sind dann die Aspekte, in denen es eigentlich im Alltag von uns Menschen interessant wird.
Ab wann sind denn dauerhafte Effekte messbar? Also wie lange und oft müsste ich jetzt meditieren, um meine Gesundheit, mein Denken langfristig ändern zu können?
Also bei Studien ist es ja ganz oft so, gerade bei psychologischen Studien, dass jetzt Durchschnittswerte außer Studien nicht unbedingt auf Einzelpersonen übertragbar sind. Das heißt, wenn eine Studie rausfindet, 5 Minuten meditieren reichen, um Effekte zu spüren, dann kann das sein, dass das da der Durchschnittswert war. Dass das aber vielleicht bei Ihnen oder bei mir anders ist. Vielleicht geht es bei Ihnen schneller, bei mir dauert es länger. Man kann schon sagen, dass nach wenigen Minuten von einer Achtsamkeitsmeditation ein Effekt spürbar wird. Das kann man sich aber, finde ich, ganz einfach auch vorstellen, weil wir ja im Alltag oft in so einem Vorwärtsmodus sind, wo wir Dinge erledigen. Und wenn ich mich da einfach schon mal für 5 bis 10 Minuten rausnehme und mal einfach nur sitze und nichts tue, natürlich spüre ich dann was, weil ich begebe mich ja in einen ganz anderen Modus. Und zusätzlich ist natürlich das abhängig, wie viel ich praktiziere. Also wenn ich jetzt regelmäßig übe, dann werden auch die Effekte verlässlicher und spürbarer. Wenn ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe, dann fühle ich mich stärker, als wenn ich das nur einmal im Monat mache.
Was empfehlen Sie den Menschen, die damit beginnen wollen zu meditieren? Also wie gelingt der Einstieg am besten? Was brauche ich dafür sozusagen?
Auch da ist natürlich die Frage, wir sind alle unterschiedlich, wie möchte ich denn einsteigen? Also bin ich so richtig angefixt und habe Lust, total intensiv loszulegen? Dann kann ich natürlich meinen nächsten Urlaub in einem Retreat verbringen oder einen Kurs in Präsenz machen. Aber da brauche ich natürlich ein gewisses Commitment schon mal, dass ich da diese Schwelle auch, diese Hürden nehme. Und niedrigschwelligere Möglichkeiten wären zum Beispiel einen Online-Kurs zu machen. Das heißt, es gibt so achtsamkeitsbasierte Präventionskurse zum Umgang mit Stress. Die sind dann auch zertifiziert von der Krankenkasse und man muss selbst das gar nicht finanzieren, sondern kann dann die Kosten sich wiederholen. Oder man probiert mal eine App aus. Da kann ich einfach schauen, welche Übungen sprechen mich an und dann probiere ich das mal eine Zeit lang aus. Und vielleicht macht das einen Monat und am Ende ziehe ich ein Fazit für mich.
Kann Meditation denn auch negative Effekte haben? Also ist das Training vielleicht gar nicht für jeden und jede geeignet?
Ja, ich glaube, da ist ein bisschen die Frage, auch was meine ich mit negativen Effekten? Weil manchmal habe ich den Eindruck, haben Menschen ein falsches Bild von Meditation, dass ich mich hinsetze und in mir ist nur Ruhe und innerer Frieden und ich bin selig. Und natürlich kann das auch total unangenehm werden, mal im Kontakt mit sich zu sein, je nachdem, was eben gerade so im eigenen Innern abgeht. Und das ist total natürlich und das ist auch in Ordnung, das darf so sein. Bei Bedarf kann man sich dann natürlich Rat suchen bei AchtsamkeitstrainerInnen oder bei PsychotherapeutInnen. Und wichtig ist aber auch zu sagen, dass Meditation Nebenwirkungen haben kann für Menschen zum Beispiel, die von schweren, behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen betroffen sind. Und da wäre es wichtig, zunächst mit ÄrztInnen oder TherapeutInnen zu sprechen und zu schauen, was gerade hilfreich ist und dass dann eben dieser Prozess auch begleitet werden kann.
Das war Siri Frerix. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Ich danke.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbüscher.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Dass Stress ungesund ist, das wissen wir ja mittlerweile, denn dazu haben wir ja schon einmal eine ganze Folge aufgenommen. Und die stelle ich Ihnen natürlich an dieser Stelle auch noch einmal in die Shownotes. Was ich damals aber nicht angesprochen habe, das war, ob und wie sich Stress auf unser Gewicht auswirken kann. Genauer gesagt die Frage, macht Stress dick? Und die lässt sich kurz und knapp mit Ja beantworten. Ein stressiges Leben, das kann zu Übergewicht führen. Das belegen unterschiedliche Beobachtungsstudien. Um herauszufinden, ob es dafür auch eine biologische Erklärung gibt, haben Wissenschaftlerinnen der Stanford-Universität mehrere Experimente durchgeführt. Dabei haben sie ein Hormon identifiziert, das von Fettzellen produziert wird. Der sperrige Name dieses Hormons lautet ADAMTS1. Dieses Hormon beeinflusst die Ausdehnung unreifer Fettzellen und bringt sie dazu, sich zu teilen. Nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen könnte es die gesuchte Verbindung zwischen Stress und vermehrtem Fettgewebe sein. Gleichzeitig wiesen sie aber auch darauf hin, dass es durchaus weitere Stoffe geben könnte, die die Stress-Fett-Wechselwirkung beeinflussen. Es gibt Medikamente, die die Menge des Hormons reduzieren. Dazu zählt auch Cortison. Stress hingegen lässt die Cortisolkonzentration ansteigen und beeinflusst so womöglich die direkte Reifung und Verdickung von Fettzellen. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Mechanismen natürlich nicht die einzigen sind, die dazu führen, dass wir unter Stress an Gewicht zulegen. Denn Stress führt bekanntermaßen auch dazu, dass wir häufiger ungesund essen und mehr Alkohol trinken. Wie groß also der Einfluss ist, den Hormone auf die Gewichtszunahme in stressigen Zeiten haben, kann diese Studie nicht festmachen. Fest steht hingegen, Stress ist ungesund und das Beste für unseren Körper und natürlich auch unsere Psyche bleibt, je weniger Stress, desto besser. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen und schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch einen großen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung dalassen. 5 Sterne bekommen wir natürlich am liebsten. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben oder uns einfach mal einen Vorschlag schicken wollen von einem Mythos, den Sie gern aufgeklärt hätten, oder eine wissenschaftliche Frage, die wir mal behandeln sollen, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.